Was für eine schöne Kombination. Eine bemerkenswerte Pianistin und eine wunderschöne Stimme. Und ich habe natürlich gleich wieder an ganz weltliche Zusammenhänge gedacht. Denn mir fiel ein, ihr zwei solltet mal in der Unterfahrt auftreten. Kennt irgendjemand von euch die Unterfahrt? Ich dachte, Christian kennt sie bestimmt. Der kennt sich aus in der Welt. Die Unterfahrt ist der berühmteste, prominenteste Jazzclub dieser schönen Stadt, wo nur die richtig guten Leute auftreten. Und das wäre eine feine Sache. Vielleicht erlebe ich es noch zu meinen Lebzeiten, wer weiß. Ein paar Jährchen habe ich noch. Apropos Lebzeiten, ihr Lieben. Manchmal muss man ein bisschen ein Tick älter als 40 sein, um die historische Bedeutung gewisser Tage und Daten noch im Kopf zu haben, um sie vielleicht sogar miterlebt zu haben. Christian hat vorhin so schön gesagt, heute ist der 13. August. Der 13. August ist glücklicherweise ein Samstag und kein Freitag und da hat er völlig recht und es ist ein wunderschöner Tag. Aber dieser 13. August hat auch eine zutiefst historische Bedeutung. Und ich wundere mich jedes Mal, wenn ich feststelle, dass es inzwischen zwei komplette Generationen von Bundesbürgern gibt, die gar keine Ahnung mehr haben davon, was am 13. August gelaufen ist. Am 13. August 1961, vor genau 61 Jahren, wurde die Bundesrepublik durch eine Nacht- und Nebelaktion erschüttert, die niemand so hatte kommen sehen, obwohl es eigentlich jeder hätte wissen können, dass es damit enden würde. Vor allen Dingen Leute wie ich und meine Familie, umgekehrt meine Familie und ich, die wir in Norddeutschland wohnten. Ich habe meine Kindheit in Braunschweig verbracht und Braunschweig ist ein Katzensprung von Helmstedt entfernt und damit auch ein Katzensprung von der damaligen Zonengrenze. Und ich weiß noch, wie das damals war, wenn man in der Gegend unterwegs war. Man konnte genau sehen, wo die Westseite und wo die Ostseite war, denn im Osten war es immer zappenduster und im Westen leuchteten die Lichter. Wir waren in gewisser Weise dran gewöhnt, obwohl es immer, auch nach Jahren, immer noch einen gewissen Grusel hatte, in der Nähe der Grenze zu leben und sich da manchmal aufzuhalten, vor allen Dingen an Orten, wo beispielsweise der Fußweg gerade noch Westen war und die Fahrbahn Osten. Und man musste wahnsinnig aufpassen, um nicht unangenehm belästigt zu werden durch irgendeinen Fehltritt. Und dann kam die Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 und Erich Honecker lieferte sein Meisterstück ab, indem er es fertig brachte, ganz Ostberlin komplett abzuriegeln. Eine Mauer quer durch eine Millionenstadt. Und das Entsetzen war riesengroß. Ich weiß es noch, wie es damals war, denn ich war damals immerhin schon 7 Jahre alt und schon von frühester Kindheit an ein Homo Politicus. Mich interessierte alles, was in Bonn, in Washington, in Moskau, in Paris so ablief an wesentlichen Entscheidungen. Ich habe immer am liebsten Zeitung gelesen, kaum dass ich lesen konnte, zum Leidwesen meiner lieben Mutter. Und deswegen habe ich das sehr intensiv mitbekommen, was das für ein Schock war, dass ein kommunistisches, diktatorisches Regime es tatsächlich fertigbrachte, Millionen von Bürgern einer riesigen Stadt, Millionen von Beziehungen in dieser Stadt, zigtausende von Familien auseinanderzureißen und eine Mauer zu errichten. Und jeder wusste, diese Mauer ist ein Symbol, ein Monument der Gewalt, ein Monument von Zwang, von Druck. Aber gleichzeitig war es ein Monument der Schwachheit und der Ausweglosigkeit. Denn die Mächtigen von damals vermochten sich nicht anders zu helfen. In den letzten Tagen vor dem 13. August, bevor in Berlin alles abgeriegelt wurde, man stelle sich vor, verließen ungefähr pro Tag 10.000 Menschen die damalige Ostzone. Man hätte es am Kalender abstreichen können, wie lange es noch gedauert hätte, bis das Land leergefegt gewesen wäre. Und es waren immer die gut Ausgebildeten, die Fitten, die Klugen, die Cleveren, die Mediziner, die Ingenieure, die Wissenschaftler, Musiker, Ärzte, die als Erste gingen, weil sie keine Perspektive mehr sahen. Wenn man heute mit jemandem spricht, wie das damals war, wenn wir in Berlin standen und uns Gedanken machten, dass diese Mauer vermutlich niemals mehr verschwinden würde, zumindest konnten wir uns das nicht vorstellen. Heute muss man schon suchen, um ihren Verlauf zu finden, abgesehen von ein paar Freilichtmuseumsstücken, Restbeständen, muss man schon einer Linie nachgehen von Gedenksteinen, um ungefähr sich bewusst zu machen, wie das damals war, als die Mauer noch stand. Und je mehr ich darüber nachdachte in diesen Tagen und auch meine Bibel unter diesem Stichwort aufschlug, umso mehr wurde mir bewusst, dass das schon immer so war. Nicht erst vor 61 Jahren, nicht erst in Nikosia, der zypriotischen Hauptstadt, die immer noch durch eine Mauer getrennt ist, weil die Insel in zwei Teile, diese kleine, wunderbare Insel in zwei Teile geteilt ist. Nicht erst seit es auch wieder in Palästina eine Mauer gibt. Nicht erst seit Donald Trump das verrückte, irrwitzige Unternehmen versuchte, die Vereinigten Staaten und Mexiko durch eine riesige Mauer zu trennen. Nein, Mauern waren schon zu biblischen Zeiten Dokumente, Monumente der Macht und der Gewalt. Das geht schon in den 5 Büchern Mose los. Und der Klassiker findet sich natürlich in der Geschichte, wo es um die Mauern von Jericho geht. Ich lese nur einen Text im Hebräerbrief, der das alles so schön zusammenfasst. Hebräer 11, Vers 30, da wird kurz und knapp festgestellt, durch den Glauben fiel die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Das war ein Fanal. Die ganze Geschichte, wenn ihr sie heute Nachmittag vielleicht in eurem Gärtchen oder bei einer guten Tasse Tee irgendwo nachlesen möchtet, Josua 6, das war ein Fanal, als der Herr die Mauern Jerichos fallen ließ. Und auch David wusste schon aus Erfahrung, dass Gott Mauern überwinden kann, dass man mit Gott jede Mauer überwinden kann. Und dieses Psalmwort in Psalm 18, das hatte zu DDR-Zeiten in der Tat ein Geschmäckle. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Predigerkolleginnen und Kollegen in diesen Jahren und Jahrzehnten sehr vorsichtig sein mussten mit diesem Text, Psalm 18, Vers 29 und 30, wo der Psalmist ganz fröhlich schreibt, Psalm 18, 29 und 30, da schreibt der David ganz fröhlich, ja, du machst hell meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich kriegsvoll zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Das war kein guter Text für eine Predigt zu DDR-Zeiten, dass man mit Gott über die Mauer springen kann. Deswegen haben die Kollegen sich auch sehr zurückgehalten, um möglichst Ärger zu vermeiden und das sehr geschickt oft umschifft, diese Botschaft. Denn so direkt hätte das unerfreuliche Folgen gehabt, den Mächtigen, den Verantwortlichen einfach ins Gesicht zu sagen, mit Gott kann ich über Mauern springen. Was wollt ihr mit eurem Monument der Macht und Gewalt? Zwei Ausnahmen allerdings, zwei Positivbilder überstrahlen alles. Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, nachdem ganz oft im Alten Testament, wie gesagt, Mauern beschrieben werden als Symbol und Zeichen antigöttlicher, heidnischer Mächte, die der Herr zusammenbrechen lässt, finden wir zwei Beispiele, eins im Alten und eins im Neuen Testament, wo ein ganz anderer Schwerpunkt gesetzt wird. Das erste Beispiel findet sich im Buch des Propheten Nehemia. Und ich lese ein paar Texte aus Nehemia 1 zunächst, gleich am Anfang. Da schreibt Nehemia: Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanni, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das konnte Nehemia nicht ertragen, dass die Stadt Gottes in Trümmern lag. Das war für ihn ein unerträglicher Zustand, sogar in körperlicher Hinsicht, buchstäblich unerträglich, dass die Mauern Jerusalems, der Gottesstadt, zertrümmert lagen, immer noch. Lange Zeit nach Ende des Exils. Und er betet zu Gott und er fasst in seinem Herzen den Entschluss, diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Und startet ein riesiges Unternehmen, nicht weil es ihm darum geht, irgendeine Nation wieder groß zu machen, irgendeine Stadt wieder funktionsfähig zu machen. Nein, ihm geht es um die Ehre seines Gottes. Ihm geht es darum, dass Jerusalem die Stadt des Allmächtigen ist, des einzig wahren Gottes auf Erden. Und da möchte er ein Zeichen setzen. Und der Herr, wenn wir ein Stückchen weiterlesen, ist offensichtlich mit ihm. Ich lese in Kapitel 2, Nehemia 2, Verse 17 und 18. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Das war ein gutes Werk, denn es war Gottes Werk, dass seine Stadt und sein Volk wieder auf die Beine kamen. Dafür hatte Nehemia sogar seine Karriere riskiert. Denn es war ja nicht einfach, er war Mundschenk des mächtigsten Monarchen seiner Zeit, hatte eine absolute Vertrauensstellung. Und da konnte man nicht einfach verschwinden und sagen, so jetzt reise ich mal ein paar Wochen nach Jerusalem und baue da ein bisschen und dann komme ich irgendwann wieder. Nein, das musste man sehr sorgfältig, sehr geschickt, sehr mit Fingerspitzengefühl vorbereiten. Und genau so ist Nehemia vorgegangen. Und im Kapitel 6, letztes Beispiel in diesem Zusammenhang, Vers 15 und 16 heißt es zusammenfassend: Und die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Genau darum ging es ihm, dem Propheten, deutlich zu machen, dass Gott derjenige war, der seine Hand über Jerusalem hielt, der seine Hand über seinem Volk hielt, der dafür sorgte, dass sein Volk wieder zu Kräften kam. Das sollte ein Zeichen der Erweckung, eines geistlichen Neuanfangs und ein großes Zeugnis für die Völker der damaligen Welt sein. Und genauso wurde es offensichtlich auch verstanden. Und im Neuen Testament haben wir dann dieses wunderbare prophetische Bild aus Offenbarung 21, wo das neue Jerusalem beschrieben wird. Und ich lese ein Stückchen ab Vers 9, Offenbarung 21, ab Vers 9. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten, von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden und von Westen. Und dann wird diese Mauer beschrieben. Ein Versuch, in menschlichen Bildern Gottes Herrlichkeit in Worte zu fassen. Und bei all dem geht es nicht um Macht und Gewalt und Abwehr und Kampf, sondern, wie haben wir es gelesen, um die Herrlichkeit Gottes. Um die größte Offenbarung göttlicher Herrlichkeit in seiner neuen Welt. Sehr interessant, dass der Herr selbst auch ganz andere Akzente setzt. Dass er Mauern gebraucht, um seine Größe, seine Macht und seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Dann dreht sich die ganze Geschichte auf einmal um. Wir haben eine ganz positive Perspektive vor uns, weit weg von den Schrecken alttestamentlicher Schilderungen. Und der Herr setzt diesen positiven Perspektiven sogar noch eins drauf. Denn während er zu alttestamentlichen Zeiten offensichtlich großen Wert drauf legte, dass seine Stadt Jerusalem wieder komplett war, komplett aufgebaut mit allem, was dazugehörte, auch mit einer großen, starken Mauer und ihren Wachtürmen beschreibt er seine Gemeinde im Neuen Testament auf geradezu sensationell andere Weise. Geht einen ganz großen Schritt weiter in einen Raum, in einen weiten Raum, wo man irgendeine Mauer nach seinem Konzept vergeblich sucht. Lest mit mir 2. Korinther 3, Vers 17. Da ist es der Apostel Paulus, der kurz und knapp und prägnant formuliert: Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ausgerechnet der strenge Paulus macht deutlich, dass ihm dieses Freiheitsthema im Zusammenhang mit seiner Gemeinde total am Herzen liegt. Wo Gottes Geist wirkt, da gibt es keine Mauern, da ist Freiheit. Und er meint das auch ganz konkret, ganz wirklich, denn im Galaterbrief, nur ein paar Seiten weiter, im Galater Kapitel 3, Vers 26 bis 28, da schreibt er seinen Schwestern und Brüdern in Galatien: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das war damals schon absolut sensationell. Denn zu neutestamentlichen Zeiten, zu Zeiten des Römischen Weltreiches, gab es sehr klare, sehr strenge Abstufungen in der Gesellschaft. Und vom wegen hier, ihr seid allesamt einer, das war völlig unvorstellbar. Es gab Freie, es gab Sklaven, die meisten waren Sklaven, es gab römische Bürger, denen alle Rechte und Freiheiten zur Verfügung standen. Aber sowas wie Paulus hier schreibt, ausgerechnet der strenge Paulus: Ihr seid, egal aus welcher sozialen Schicht ihr kommt, egal aus welchem persönlichen Hintergrund ihr seid, egal ob ihr Männer oder Frauen seid oder Kinder, ihr seid alle gleichwertig. Ihr seid eine große Familie. Denn da, wo Gottes Geist herrscht, da herrscht Freiheit. Das war geradezu revolutionär. Und ich bin ein bisschen stolz, wenn ich daran denke, dass auch die Väter und Mütter, Mütter und Väter meiner Freikirche auf diesem Boden standen. Sie legten zum Beispiel großen Wert darauf, keinen Katechismus zu haben. Ihr wisst, was der Katechismus ist. Es gibt einen römischen Katechismus und einen lutherischen Katechismus. Der lutherische Katechismus ist ziemlich schmal, wenn man das historische Büchlein liest. Der Katechismus der römischen Kirche ist ziemlich umfangreich. Auch eine interessante Lektüre. Man schüttelt manchmal den Kopf, aber interessant ist es allemal. Und die Adventisten hatten lange Zeit überhaupt nichts dieser Art. Sie wollten frei sein. Sie wollten nicht so sein wie die anderen Kirchen. Aber dann kamen immer mehr, im Laufe der Zeit kamen dann immer mehr Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften und sagten: Was glaubt ihr denn eigentlich? Kann man das irgendwo nachlesen? Gibt es irgendwo schwarz auf weiß irgendwelche Dokumente, wo man das mal ein bisschen studieren kann? Und dann fingen sie ganz langsam an, erst mit ganz wenigen Seiten. Und wie das so ist, aus den wenigen Seiten, wenn es dann mal losgeht mit der fixierten Theologie, dann wurden aus den wenigen Seiten schnell immer mehr und heute haben wir ein ganz dickes Buch mit dem Titel Was Adventisten glauben und ich glaube, das ist sogar dicker als der katholische Katechismus. Das war wohl unvermeidlich. 159 Jahre nach der Gründung unserer Freikirche, dass wir auch so ein Buch haben. Und es hat ja durchaus auch seinen Sinn und Wert, gar keine Frage. Manches Mal ist es hilfreich, in so einem Buch nachzuschauen, um gewisse theologische Feinheiten sich bewusst zu machen, sich an Dinge zu erinnern, die man vielleicht vergessen hat im Laufe vieler Jahre in der Wahrheit. Da kann man schon manches vergessen. Ja, das geht ruckzuck. Da ist es dann ganz gut, wenn man ein bisschen mal nachlesen kann. Schwierig wird es nur, wenn jemand es vorzieht, nach einem so klaren Kodex zu leben. Und ich weiß, dass es leider auch in meiner Kirche etliche Leute gibt, die es vorziehen, nach so einem klaren Kodex von Do's and Don'ts zu leben, weil das viel leichter ist, als eine Gewissensentscheidung zu treffen. Weil das viel leichter ist, als aus einer gewissen Situation heraus und im Blick auf meine Beziehung zu Christus gewisse Dinge zu entscheiden. Da braucht mancher, weil das eben manchmal so schwierig ist, so eine Herausforderung ist. Da hat man den Eindruck, dass manchem es ganz lieb wäre. Er hätte noch ein paar Mauern und ein paar Sicherheitsabstände und ein paar Haltegriffe auf seinem Weg in der Gemeinde, auf seinem Weg mit dem Herrn. Mancher hat große Sorgen und Befürchtungen, zum Beispiel im Kontakt mit anderen Christen, dass das ihm oder seiner Kirche nicht guttun könnte. Aber man stellt immer wieder fest, dass vor allen Dingen derjenige Angst hat vor solchen Kontakten, und sich am liebsten hinter Mauern flüchtet, der nicht so genau weiß, der selber nicht so genau weiß, auf welchem Fundament er steht. Aber wirklich frei ist nur der, der weiß, warum er zum Beispiel Siebentagsadventist ist. Wirklich frei kann nur der sein, der weiß, warum er auf dem Boden des Wortes Gottes steht und warum er einer Freikirche angehört, der ist das Wesentlichste und Wichtigste ist, allein auf dem Boden, dem protestantischen Boden von Sola Scriptura, allein der Schrift zu existieren. Wirklich frei ist nur der, der bei seinen wesentlichen Lebensentscheidungen nicht in irgendwelche Bücher schauen muss oder irgendwelche Regeln rekapitulieren muss, sondern der bei seinen wesentlichen Lebensentscheidungen schaut auf den Herrn und sein Wort. Wenn wir auf ihn schaut und sein Wort, der braucht keine Angst zu haben, irgendwo rechts oder links abzurutschen, auf falsche Wege zu geraten. Wer auf ihn schaut und sein Wort und ihm vertraut, auch im ganz konkreten Einzelfall, der darf sicher sein, er führt. Und an seiner Hand dürfen wir völlig entspannt unseren Weg gehen. An seiner Hand dürfen wir völlig entspannt auch Kontakte mit anderen Christen pflegen, mit Menschen, die uns fragen. An seiner Hand dürfen wir auch Antworten geben. Wenn Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen uns fragen, warum wir diesen Weg gehen, den wir gehen. Wenn nicht Angst, sondern Vertrauen auf ihn dominieren. Wofür müssten wir uns dann noch fürchten? Aber ich weiß, dieses Vertrauen ist eine höchst sensible Pflanze. Es muss gepflegt werden, es muss wachsen. Und weil das so ist, und dieser Wachstumsprozess braucht manchmal auch ganz schön viel Zeit. Zeit und Raum. Genau deshalb wünsche ich mir und euch heute, dass dieses Vertrauen zu ihm jeden Tag neu und am Sabbat ganz besonders einen großen Wachstumsschritt nach vorn macht. Und genau darum bitte ich ihn von Herzen für mich und für euch und schließe in diesem Sinne mit Psalm 91, 1 und 2, wo es so wunderbar heißt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Dass dieses Bekenntnis für euch und für mich gilt, dass wir deshalb keine Mauern und Grenzen, sondern ganz viel Freiheit auch in unserer Gemeinde erleben dürfen, erfahren dürfen. Das wünsche ich euch und mir von Herzen für heute, für morgen und für jeden Tag, den der Herr uns noch schenkt, bis er kommt. Amen. Herr, wir können dir nur von Herzen danken dafür, dass du uns diese positive Zukunftsperspektive eröffnest, mitten in dieser schwierigen, gewalttätigen, gefährlichen Zeit. Dass du uns durch dein Wort daran erinnerst, dass du dich kümmerst, Herr. Dass du uns nicht nur im Auge hast, sondern dass du uns auf deinem Herzen trägst und dass wir an deiner Hand auch in dieser kaputten Welt einen sicheren Weg haben und deshalb frei sein dürfen. Frei von Angst, frei von dem Bedürfnis nach Grenzen und Sperren und Mauern, dass wir auch unseren Mitmenschen ganz in Freiheit, in innerer und äußerer Freiheit begegnen dürfen, weil wir etwas zu sagen haben, weil wir etwas von dir zu sagen haben. Wir bitten dich ganz herzlich, lass uns diese innere Freiheit immer bewusster werden. Lass sie wachsen, ebenso wie das Vertrauen zu dir und die Sicherheit, in dir geborgen zu sein. Und wenn es soweit ist, dass du kommst, um deine weltweite Glaubensfamilie abzuholen in die Ewigkeit, dann lass uns alle ohne Ausnahme mit großer Freudigkeit und großer Dankbarkeit dabei sein. Und wir bitten nicht nur für uns, sondern für alle, die uns am Herzen liegen. Und wollen dir heute schon Danke dafür sagen. Amen. Ja.